Der Weg vom Labor zum marktreifen Produkt ist herausfordernd, faszinierend und oft auch ungewiss. Woran erkennt man, ob das Forschungsthema überhaupt noch Potenzial für ein marktfähiges Produkt hat? Am Beispiel des Radar-Imagers von Balluf zeigt sich, wie eine visionäre Idee durch Forschung und Entwicklung zur marktreifen Technologie wird. Wir beleuchten, welche Schritte entscheidend sind und wie der Radar-Imager diesen Weg erfolgreich gemeistert hat. Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast Dr. Matthias Hofherr. Er ist der technische Projektleiter des Radar-Imagers bei Balluf.
Automate Tomorrow, der Balluf-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Automate Tomorrow, dem Balluf-Podcast. Mein Name ist Annalina Bader und wir sprechen hier über aktuelle Themen und Trends in der Welt der Automatisierungstechnik. Balluf ist Sensor- und Automatisierungsspezialist und ihr kennt uns vielleicht durch unseren BVS Vision Sensor, der überprüft, ob alle Bauteile wie Bleche oder Schrauben da sind, wo sie auch sein sollen. Legen wir los. So, hallo Matthias, schön, dass du heute bei mir im Podcast-Studio bist. Stell dich doch gerne einmal ganz kurz vor.
Ja, hallo Annalina, es freut mich, dass ich hier sein darf und auch ein bisschen berichten darf. Ja, ich bin jetzt seit 10 Jahren bei Balluf. Ich war immer so an der Grenze zwischen innovativen Forschungsprojekten und Serienprodukten unterwegs. Deswegen ist es auch genau mein Thema, hier berichten zu dürfen. Ich habe sehr viel mit Hochfrequenztechnik gemacht in dem Bereich. Komme ursprünglich aus dem Bereich Sensorik, also auch von meinem Studium her. Ich habe sogar über Supraleitung promoviert, aber auch dort im Bereich Detektoren. Also ich war sehr exotisch unterwegs und das ist eigentlich die ideale Grundvoraussetzung, um solche Projekte wie das, was wir heute betrachten, auch bei Balluf machen zu können.
Genau, wir sprechen ja heute über den Radar-Imager und dass wir jeden erstmal abholen, wäre es vielleicht wichtig, erstmal ein Grundverständnis zu verschaffen, was eigentlich der Radar-Imager überhaupt ist.
Ja, genau. Radar kennen wir natürlich alle. Das ist vom Auto zum Beispiel oder von der Radarfalle. Es geht um Abstandsmessungen und während man beim Auto so Einzelpunkte vermisst, machen wir wirklich ganze Bilder. Also wir nutzen mehrere Radarchips aus, um letztendlich dreidimensionale Bilder zu generieren, die es uns ermöglichen, Verpackungen darzustellen, sogar in Verpackungen reinzuschauen, weil Radarstrahlung natürlich ganz eigene oder ganz andere Eigenschaften hat, also zum Beispiel optische Systeme haben. Wir können durch Kunststoffe oder andere Materialien wie Papier, Pappe etc. durchschauen und das macht es richtig spannend.
Hast du da vielleicht gerade mal irgendwie ein Applikationsbeispiel parat?
Naja, so ein typisches Beispiel ist natürlich eine Vollständigkeitskontrolle von der Verpackung. Also ich meine, wenn ein Schokoriegel fehlt, das wollen wir ja vielleicht alle nicht haben. Andere Sachen auch im Bereich Vollständigkeit von zum Beispiel Deckeln auf Verpackungen oder Deckeln auf Flaschen etc. Das alles sind typische Applikationsbeispiele aus dem Industrieumfeld. Aber es gibt natürlich auch viele kreativere und noch abgedrehtere Ideen. Und da sind wir auch schon sehr weit mit Untersuchungen, um zu schauen, ob das geht.
Wie entstand dann ursprünglich die Idee, in Richtung Radartechnologie da zu forschen?
Naja, wir haben eine Innovationsabteilung, zu der gehörte ich damals noch nicht. Also ich war selber ja mehr in der Serie unterwegs. Aber es gab dort einen Kollegen, den Marc Ebersbecher, ist mittlerweile Professor. Der hatte einfach die Möglichkeit gehabt, mal mit Radar zu spielen, nenne ich es jetzt mal. Also wirklich mal erste Ideen zu sammeln, auszuprobieren in einem Laborumfeld. Ja, und daraus ist dann letztendlich peu à peu diese Idee entstanden, mal was richtig Großes gleich mit Radar draus zu machen, weil sich ja einfach gezeigt hat, dass das funktioniert.
Was kann der Radar-Imager denn, dass es wirklich einzigartig ist und sowas noch nicht auf dem Markt gibt?
Ja, ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, wir können wirklich durch Materialien durchschauen. Also im Vergleich zu optischen Systemen, wo sehr häufig an der Verpackung Schluss ist, haben wir die Möglichkeit, durch die Verpackung durchzuschauen. Das heißt, wir können bei einer Qualitätskontrolle selbst im letzten Schritt noch in die Verpackung reinschauen und prüfen, ob alles in Ordnung ist. Zusätzlich haben wir wirklich die Möglichkeit, dreidimensional zu messen. Das heißt, wir kriegen ein dreidimensionales Bild von unserem Objekt und können das lagenweise durchwandern. Das ist natürlich ideal, wenn meine Region, also der Bereich, der mich interessiert, nur an einer bestimmten Stelle in der Verpackung ist, dann kann ich explizit diese Lage auswählen, dieses Bild und dort prüfen, ob alles in Ordnung ist. Kann aber auch mehrere Stellen prüfen innerhalb eines Objektes. Das heißt, es ermöglicht wahnsinnig viele Möglichkeiten, der Evaluation, aber gleichzeitig auch der Aufteilung, wenn es um die Bildauswertung geht. Und das haben wir natürlich im Vision-Bereich so nicht. Da ist meistens ein Bild vorhanden. Auch bei Röntgen hat man zwar die Transparenz, aber gleichzeitig auch immer nur ein Bild vorhanden. Und wir sind hier natürlich mit unserem Frequenzbereich völlig ungefährlich.
Also das kann ich mir jetzt quasi so vorstellen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel eine Packung habe, wo irgendwelche Medikamente drin sind, dass wir quasi nicht nur das Blister allein sehen, sondern zum Beispiel dann auch überprüfen können, ob zum Beispiel noch die Packungsbeilage mit in der Schachtel ist, oder?
Das ist zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel, weil diese Packungsbeilage immer als letztes hinzugefügt wird. Das heißt, wenn es genau darum geht, dieses Schriftdokument, was ja auch eine rechtliche Abhängigkeit hat, wenn es fehlen würde, die Fehlnutzung von Medikamenten sollte ja vermieden werden, dass man wirklich am Ende nochmal prüfen kann, ob es wirklich komplett beisammen ist. Das ist eine ganz wichtige Anwendung, wo wir auch schon viel Möglichkeiten sehen und auch schon viel in die Richtung gemacht haben.
Ich würde jetzt gern nochmal einen Schritt zurückgehen. Wir haben ja vorhin angesprochen, dass ihr was richtig Großes machen wolltet. Das ist ja quasi so erstmal die Idee, die wahrscheinlich jeder Forscher irgendwie hat. Aber wie war das dann wirklich? Was waren so die ersten Grundgedanken, die ihr euch gemacht habt, wo es wirklich noch ganz, ganz am Anfang war?
Also ganz am Anfang waren einfach mal diverse Radarchip-Lösungen auf dem Labortisch gelegen. Wir hatten einfach mal geschaut, was gibt's auf dem Markt, was kann man verwenden, um mit Radar-Applikationen abzudecken. Und wenn man dann schon mal so einen Chip hat und auch die Möglichkeit, ihn anzusteuern und Daten auszuwerten, dann kommt sehr schnell die Idee, was könnte man damit als Applikation lösen, welche Aufgabenstellungen könnte man damit angehen, außer den klassischen Dingen Abstandsmessung, Geschwindigkeitsmessung. Und der Gedanke war dann, ja, wenn ich ein Objekt an diesem Radarsensor vorbeifahren lasse, dann ist es ja im Grunde schon der erste Schritt in Richtung Bildgebung. Natürlich noch kein zweidimensionales oder dreidimensionales Bild, aber es ist immerhin schon mal mehr als nur eine Abstandsinformation. Und daraus entstand einfach mal ein ganz einfacher Prototyp, auch am Anfang noch mit Unterstützung von Network-Analysern, das einfach mal im Labor nachzubauen, was es bedeutet, wenn man so ein Objekt abscannt. Wir hatten das am Anfang den Sensor bewegt und nicht das Objekt. Aber dann hatten wir schon mal Rohdaten und wir konnten sehr schnell aus den Rohdaten über einen geeigneten Algorithmus auch schon ein richtiges Bild produzieren und das Bild auch einfach zeigen. Und das hat natürlich eingeschlagen, weil es war damit möglich, schon mit einfachsten Mitteln ein dreidimensionales Bild zu zeigen und zu sagen, es funktioniert.
Was ich mich jetzt da gerade frage, was inspiriert da eigentlich so Forscher oder Entwickler, gerade mal einfach so Dinge auszuprobieren, an die man vielleicht erstmal noch nicht gedacht hat? Also weißt du, ich meine, Forschung geht oft in dieses Ungewisse, man weiß noch nicht, was kommt auf einen zu. Was hat den Ausschlag gegeben, dass ihr gesagt habt, das wollen wir jetzt ausprobieren?
Marc Ebersbecher, der das ja angefangen hatte, ist durch und durch Hochfrequenztechniker und das war natürlich sein Lieblingsgebiet. Er hat sehr viel auch mit Antennen vorher gearbeitet und das war für ihn auch dann so der nächste Schritt, mal zu sagen, ich probiere mal was mit Radar. Das hat er vorher nicht gemacht und somit war es so eine Mischung aus Neuland und trotzdem schon ein Feld abzugrasen, was ein bisschen schon vorhanden ist, also wo Ideen existieren. Und dann kommt natürlich so ein bisschen eine Mischung aus spielerischer Interesse, aber auch fachlichem Wissen und das zusammen ergänzt sich natürlich. Und für uns Entwickler ist das natürlich dann die Basis, also besser kann es ja gar nicht passieren, wenn man dann auch Zeit bekommt, sich da etwas austoben zu dürfen, ohne gleich an irgendein Projektziel denken zu müssen. Und so haben wir auch letztendlich gestartet. Wir hatten einfach Zeit bekommen, oder er hat Zeit bekommen, Ideen zu entwickeln, ohne dass es gleich in ein Produkt münden müsste, sondern einfach mal Ideen weiterzuentwickeln, die im Kopf entstanden sind, ja.
Also ich kann mir das dann wirklich vorstellen, dass er quasi einfach sein stilles Kämmerchen hatte, wo er quasi wirklich einfach mal so ein bisschen vor sich hin basteln konnte, gucken konnte, forschen konnte. Und wie hat man dann quasi sich dafür entschieden, dass man wirklich gesehen hat, hey, das hat Potenzial, ein marktfähiges Produkt zu werden?
Naja, wir hatten aus diesen ersten Ideen dann einen Prototypen gebaut, der auch in Zusammenarbeit mit einer Masterarbeit in einen Rahmen gepackt wurde, dass man wirklich auch einen vorstellbaren Prototypen hatte, der auch Bilder produzieren konnte. Die Bilder sind immer Magie, Bilder zeigen etwas, Bilder überzeugen. Das ist natürlich schon mal von vornherein ein großer Vorteil, als nur eine Messkurve zu zeigen. Aber es kam dann auch bei diversen Gesprächen mit unserem Business Development natürlich die Frage, kann man das irgendwo nutzen? Und wir hatten da zu Beginn eine Applikation im Bereich von E-Zigaretten um eine Fragestellung der Vollständigkeit in Verpackungen. Und dann hat man das einfach mal unter dem Demonstrator drunter gelegt und im Bild konnte man genau die Fragestellung, die aus dem Markt an uns getragen wurde, konnte man beantworten und zeigen, ja, es ist möglich, in der Verpackung zu prüfen, ob alle Komponenten drin sind. Und damit war natürlich eine Business-Idee geboren. Also wir hatten erst die Technologie, wir haben auch den Proof of Principle der Technologie und sind damit dann zu uns zum Business Development gegangen und die hatten die geeigneten Ideen dafür, das auf dem Markt einzusetzen.
Du hast gerade Proof of Principle angesprochen. Was ist das genau?
Ja, Proof of Principle ist im Grunde eine Form zu zeigen, dass jemand mit einem Ergebnis begeistert werden kann. Formuliere ich es mal so. Nein, es geht darum zu zeigen, dass etwas funktioniert, aber es muss natürlich auch so gezeigt werden, dass die Leute eine gewisse Begeisterung spüren, dass sie sagen, hey, das ist eine coole Idee, wir wollen da auch weitermachen. Wenn es nachher nur zeigt, dass was grundsätzlich funktioniert, aber so richtig der Funke nicht überspringt, was draus zu machen, dann versanden solche Ideen auch sehr häufig. Hier war wirklich durch die Bilder die Möglichkeit gegeben und durch diesen innovativen Ansatz, Produkte zu scannen, nenne ich es jetzt mal, da ist wirklich ein Funke übergesprungen, wo halt sowohl in den Entscheidungsgremien als auch bei uns im Business Development wirklich gesagt hat, ja, das ist cool, das wollen wir weiter vorantreiben und wir suchen jetzt auch nach geeigneten Business-Formaten, wie wir das einsetzen können.
Du hast jetzt auf jeden Fall schon mal die positive Seite auf jeden Fall davon angesprochen. Ich meine, ihr hattet dann das erste Gespräch und es hat alles gut funktioniert. Aber es gab sicherlich auch mal ein paar Momente, die vielleicht ein bisschen schwieriger waren für das Thema. Hast du da irgendwie ein Beispiel? Hattet ihr irgendwelche Herausforderungen vielleicht? Ich meine, gerade wenn man alleine vor sich hin forscht, da würde mir dann erstmal die Frage kommen, ist es überhaupt jetzt noch ein Thema, was vielleicht aktuell noch Potenzial hat, überhaupt an den Markt zu kommen? Oder bin ich vielleicht schon zu spät, weil ich hier gerade noch in meinem Kämmerchen mache? Ich meine, da ist man ja noch nicht so richtig mit dem Markt in Verbindung.
Ja, im Grunde sind es zwei Herausforderungen. Die eine ist, wenn ich zu Beginn in meinem stillen Kämmerchen oder in meinem Labor eine Idee entwickle, ich muss es auf die nächste Stufe bringen, dass es einen größeren Charakter als Projekt innerhalb eines Unternehmens hat. Das ist die eine Herausforderung und da hat Balluff auch in dieser Phase, das war um 2019 rum, 2020, sogenannte Inkubationsprojekte gestartet. Wir nennen das SIPs. Und die waren natürlich der Nährboden, genau solche Ideen voranzutreiben und dann aber auch die Kompetenz sich zu erarbeiten, den Business Case, der ja dazu notwendig ist, auch nachher letztendlich damit Geld verdienen zu können, den auch parallel mitzuentwickeln. Und das war die zweite Challenge. Sowohl Marc Ebersbecher als auch ich dann später, beziehungsweise auch die Kollegen vom Business Development, wir mussten im Grunde dieses Mini-Startup, was wir waren, natürlich auch Richtung Markt, Richtung Business entwickeln und daraus ein gesamtheitliches Konzept bauen. Das war sehr viel Lernen für uns, sehr viel Neuland, weil wir eben nicht nur die Technik oder die Technologie abdecken mussten, sondern auch den Weg zum Markt.
Ich darf hier an der Stelle auch kurz nochmal mit eingreifen. Und zwar haben wir in unseren letzten Folgen auch schon viel über die SIPs gesprochen. Also falls ihr noch nicht wisst, was die SIPs sind, könnt ihr auch gerne mal in unsere letzten Folgen mit einschalten. Da sprechen wir ausführlich über die SIPs. Die nächste Frage, die ich an dich habe, wie du auch mit Unsicherheiten umgehst. Ich meine, wie gesagt, das war jetzt eine sehr, sehr lange Phase. Ich weiß nicht, ob du vielleicht das auch mal mit Jahren irgendwie sagen kannst. Wann habt ihr wirklich angefangen und wie lange hat das jetzt gebraucht? Wie seid ihr in diesen Jahren mit Unsicherheiten umgegangen?
Ja, also die Frage ist immer, wie man lange Phasen einordnet. Ich war gestern eher überrascht, als ich das nochmal auch mit Herrn Ebersbecher besprochen hatte. Wir haben wirklich eigentlich erst 2019 damit angefangen und sind jetzt nach 5 Jahren von einem leeren Schreibtisch bei einem marktreifen Produkt, was diesen Herbst auf den Markt geht, am Start. Das ist eigentlich für Entwicklungsprozesse, wenn man vorher nicht viel in dem Technologiebereich gemacht hat, eine sehr kurze Entwicklungszeit. Dementsprechend war die Lernkurve steil und steile Lernkurven haben natürlich auch immer ihre Unsicherheiten, weil man natürlich sich an manchen Dingen ranwagt, ins kalte Wasser geschmissen wird und gleichzeitig aber nach kürzester Zeit auch irgendwo sich dort zurechtfinden muss und schwimmen können muss. Und bei der Technologie war natürlich immer auch das Pokern, funktioniert's als Prototyp, okay, funktioniert es aber nachher auch in Echtzeit. Ab wann können wir da sicher sein, dass wir da wirklich auch Versprechungen machen können gegenüber unserer Firma, dass das wirklich auch funktioniert? Und die Zeitskala waren halt immer kurz. Aber es hat immer funktioniert letztendlich. Wir konnten in jedem Prototypen einen nächsten Fortschritt zeigen, der groß war. Und daran wächst man letztendlich auch. Aber für uns als Team war das eine gigantische, aber auch richtig schöne, coole Lernkurve.
Du hast es gerade auch schon relativ schön angesprochen. Wie wird tatsächlich dann auch sichergestellt, dass man wirklich merkt, dass der Prototyp quasi oder das Produkt, also das endgültige Produkt der Radar-Imager, dann auch den tatsächlichen Bedarf von den Kunden dann deckt und eben zu diesem marktreifen Produkt wird?
Ja, das ist im Grunde ein iterativer Prozess, weil eigentlich ist es ein Henne-Ei-Problem. Ich bräuchte eigentlich das System schon komplett betriebsfertig, um beim Kunden auszuprobieren, was in seinem Umfeld nachher auch wirklich funktioniert. Aber am Anfang war es natürlich noch nicht da. Das heißt, wir haben Schritt für Schritt auf Prototypenbasis sozusagen die Technologie weiterentwickelt, waren aber von Beginn an immer in der Lage, auch schon Kundenmessungen durchzuführen, also Objekte oder Produkte von Kunden zu untersuchen. Wir waren immer im direkten Kontakt mit Kunden, konnten vorfühlen, wie die Situation bei ihnen später in der Fertigungsanlage ist. Wir konnten es auch vor Ort ausprobieren. Wir konnten auch mit den größeren Prototypen schon mal an der Anlage drangehen. Also wir haben uns da einfach Schritt für Schritt dran gewagt, um letztendlich den Markt vorzubereiten, aber auch um uns Sicherheit zu geben, dass das, was wir gerade entwickeln und als Produkt bauen wollen, auch nachher den Markt trifft und nicht am Markt vorbeigeht.
Wie habt ihr das denn entschieden? Das fand ich super spannend, wie du das gerade selber schon angesprochen hast. Quasi ja, ihr habt Gespräche mit Kunden geführt, aber sicherlich nicht eins, zwei. Deswegen habt ihr da irgendwie für euch eine Zahl festgesetzt oder wie wurde das entschieden, dass ihr gesagt habt, das trifft genau das Marktproblem?
Man hat natürlich unser Business Development oder unser Sales hat natürlich gewisse Vorerfahrungen und wir haben natürlich auch mit Kunden gesprochen, die schon Balluff-Kunden sind. Aber natürlich die Kunst ist, genau die Abteilungen zu finden, wo unser Produkt ideal eingesetzt wird. Und da ist vieles natürlich über Kommunikation gelaufen, über Netzwerk, von den Kontakten, die natürlich vorhanden sind. Aber es bedeutet auch dann individuell mit ein paar, eine Handvoll Kunden, da wirklich eine Kundenbeziehung aufzubauen, die es auch wirklich erlaubt, produktiv und unvoreingenommen solche Messungen anzugehen. Und wir haben festgestellt, dass die Bereitschaft da doch sehr groß war, zu sagen, es ist was Innovatives, es löst auch vermutlich ein Problem, was in dem jeweiligen Produktionsprozess auftreten könnte. Also es ermöglicht eine zusätzliche Qualitätskontrolle. Und damit sind uns auch häufig oder sehr schnell auch Türen geöffnet worden, zu sagen, wenn ihr bereit seid, Zeit zu investieren, kommt vorbei, dann sind wir auch bereit, Zeit zu investieren und verbringen mit euch einen Messtag zusammen. Und das war immer eine sehr gute Synergie, eine sehr befruchtende Synergie. Das war natürlich keine Riesengruppe an Kunden, aber so eine Handvoll, mit denen man wirklich viel gelernt hat und auch gesehen hat, wie vor Ort eine Produktion auch wirklich abläuft.
Das stelle ich mir tatsächlich aber auch sehr herausfordernd vor, wenn ich mich jetzt gerade in einen Kunde reinversetze und dann, wir sprechen ja hier über eine Technologie, die wirklich bahnbrechend ist, die ist neu, die ist unbekannt. Keiner weiß so richtig, was kann es. Vielleicht braucht es auch in manchen Augen vom Kunden auch vielleicht noch etwas mehr Zeit. Wie seid ihr mit solchen Themen umgegangen? Weil ich meine, es ist eben einfach noch so neu, dass man vielleicht da auch nicht so Vertrauen in die Technologie hat, wirklich ohne Wertung. Aber ich glaube, dass manche Kunden bestimmt solche Gedanken haben. Wie seid ihr damit umgegangen?
Ja, Vertrauen, das kennen wir alle aus dem Privaten, gewinnt man auch nur über Zeit in Technologien. Das heißt, wir haben gar keine andere Chance oder das ist der einzige Weg, früh möglich sich an dieses Thema ranzutasten, auch als Kunde oder mit dem Kunden zusammen. Und es muss einfach, zu Beginn war die Hemmschwelle niedrig. Also wir haben einfach gesagt, schickt uns doch einfach mal Produkte von euch, wir untersuchen die bei uns. Also mit anderen Worten, der Aufwand für den Kunden war gering, er hatte eine Aufgabe zu lösen, eine Prüfaufgabe, er konnte uns Produkte schicken, wir haben die bei uns unter den Scanner gelegt, wir konnten mit ihm die Bilder teilen. Zeitaufwand überschaubar. Wenn er dann gesehen hat, okay, die Bilder zeigen wirklich eine Lösung für meine Situation, dann haben wir vorgeschlagen, wäre es nicht mal möglich, mit unserem Prototypen vor Ort an einer Laboreinrichtung oder an irgendeinem Test-Setup zu messen. Und dann hatten wir natürlich auch immer die Chance zu sagen, okay, wenn wir jetzt eh schon vor Ort sind, zeig uns doch einfach mal die reelle Produktion. Also so, wie es dann wirklich nachher abläuft. Was wären denn geeignete Orte, wo man den Radarscanner später auch integrieren könnte? wo sind die Rahmenbedingungen gut, wo müsste man vielleicht auch an der Maschine was ändern, damit das funktioniert. Man ist dann einfach in Dialog reingekommen und hat zum einen natürlich die Bilder gehabt und die Auswertungen zum Überzeugen, aber auch gleichzeitig diesen produktiven Dialog zu überlegen, und wenn wir eine Lösung brauchen, dann lasst sie uns doch gemeinsam erarbeiten für eine spezifische Applikationsfragestellung.
Also was ich jetzt rausgehört habe, ist, dass es ein super innovatives Produkt ist und es quasi jetzt an den Kunden bzw. an dem Markt liegt, ja, gemeinsam mit Balluff dann quasi zusammenzuarbeiten und eben auch Vertrauen in die Technologie zu gewinnen und einfach auch auszuprobieren. Oder was sagst du?
Es ist genau so, wie du sagst. Also ich meine, der Vorteil ist, das Gerät selber ist mehr oder weniger Plug and Play. Also das hast du schnell aufgebaut, angeschalten und auch die Grundparametrisierung ist ganz einfach. Das heißt, wenn ich Bilder produzieren will, da muss ich mich nicht groß damit auseinandersetzen, das habe ich sofort. Das Coole daran ist aber, ich kann dann wirklich mit diversen Parametern spielen. Und das ist genau da, wo der Kunde ja seine Expertise drin hat. Der kennt ja sein Produkt viel besser als wir. Der kennt die Rahmenbedingungen an seiner Produktionsanlage. Das heißt, der kann sozusagen in seinem Umfeld, mit seinem Wissen und mit der Unterstützung von uns, was wir an Radarwissen ihm noch liefern können, innerhalb kürzester Zeit seine Expertise erhöhen, das Maximale aus den Bildern auswerten und aus den Produkten auslesen zu können. Und das ist das, was wir als Balluff auch anbieten. Ein einfaches Gerät. Der Kunde ist sowieso Experte und wir noch mit der Expertise für Radarauswertung und Bildauswertung, um da die bestmöglichste Kompetenz zusammenzubringen.
Also falls Matthias jetzt euer Interesse geweckt hat und ihr noch mehr Infos zum Radar-Imager haben möchtet oder vielleicht ja da auch einfach mal ein bisschen was mit uns gemeinsam testen möchtet, dann könnt ihr gerne erstens in die Shownotes der Folge schauen oder aber auch einfach mir eine E-Mail schreiben an podcast@balluff.de oder aber direkt über LinkedIn mit mir in Kontakt treten. Meine nächste Frage, Matthias, ist, was du denn jetzt Forschern oder Innovatoren auf den Weg geben möchtest, die vielleicht wirklich gerade noch in ihrem, wir haben es vorhin so schön stilles Kämmerchen genannt, da drin sitzen und ja mit einem Art ungewissen Projekt starten. Was würdest du da mitgeben?
Ich glaube, solange man in seinem stillen Kämmerchen sitzt, sollte man vor allem eines haben, die Begeisterungsfähigkeit. Weil das ist das, was uns in allen Dingen antreibt. Wenn ich Spaß dran habe, etwas zu erforschen, zu erkunden, dann gewinne ich auch viel schneller neue Erkenntnisse, als wenn ich das irgendwie so unmotiviert mache. Und der nächste Schritt ist aber natürlich, und da gilt aber die Begeisterungsfähigkeit genauso, ich muss es irgendwo transformieren hin zu Leuten, die das dann weiter supporten. Das ist uns beim Radar-Imager sehr gut gelungen. Ich habe es am Vorhin schon gesagt, Bilder sind magisch. Mit Bildern kann man viel überzeugen und wir konnten etwas zeigen, was noch nie vorher jemand gezeigt hat. Aber auch andere Projekte müssen sozusagen über Begeisterungsfähigkeiten ihrer Einzigartigkeit verkauft werden, damit sie nicht sozusagen im Sande verlaufen. Und trotzdem natürlich, wir müssen nachher alle damit Geld verdienen. Das steht außer Frage und das ist ein wichtiger Punkt. Aber es muss immer eine Begeisterungsfähigkeit dabei sein.
Matthias, an dich habe ich heute noch eine allerletzte Frage, bevor ich dich heute entlasse. Wenn du die Möglichkeit hättest, mit einer berühmten Persönlichkeit einen Tag lang an einem Projekt zu arbeiten, wen würdest du da auswählen und warum?
Es ist schwer, einen Namen zu sagen, aber ich hätte, glaube ich, eine Vorstellung, wie dieser Tag ablaufen sollte. Ich würde, glaube ich, eine Person wählen, die gerne kommuniziert, damit ich den ganzen Tag mit dieser Person über Gott und die Welt und auch über das Projekt reden könnte, weil auf die Art und Weise wäre ich so ausgelastet im Positiven, dass ich eine Lernkurve hinlegen würde, die gigantisch wäre. Wer dafür geeignet wäre, keine Ahnung, ein Comedian oder vielleicht auch ein gesprächiger Wissenschaftler, schwer zu sagen, keine Ahnung, ob Albert Einstein gesprächig war, ich weiß es nicht, aber es muss einfach ein Tag Kommunikation stattfinden und das wäre richtig klasse.
Super, vielen lieben Dank, Matthias, dass du heute Gast des Podcasts warst. Es hat mich wirklich sehr gefreut und ich fand es sehr interessant. Danke.
Vielen Dank für die Einladung, Annalina. Gerne mal wieder, ja.
Über unsere E-Mail podcast@balluff.de könnt ihr euch jederzeit gerne melden mit Themen, Fragen oder Anregungen für weitere Folgen. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und auch einen Daumen hoch da lasst. Und dann sage ich ciao, bis zum nächsten Mal.